Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Grundsätzlich ist es nicht meine Art, meinen Gast als die Frau von dem berühmten XY vorzustellen. Schließlich soll sie selbst im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen. Wie aber mache ich das heute mit Gisela Stelly-Augstein? Journalistin, Schriftstellerin, Filmemacherin. Sie ist zugeschaltet aus Hamburg. Ich grüße Sie. Willkommen in unserer Sendung, Frau Stelly-Augstein.
Ja, willkommen, Frau Bürger.
Von Ihren gut 80 Lebensjahren haben Sie um die 25 Jahre mit dem Spiegelgründer Rudolf Augstein zusammengelebt, vor allem in den 1970er und 80er Jahren. Was bedeutet Ihnen der Augstein in Ihrem Namen?
Der bedeutet mir vor allem Familie, weil meine Familie habe ich sozusagen mit Rudolf Augstein gegründet. Also seine Familie, meine Familie, wir sind eine Familie dadurch, dass wir eben einen gemeinsamen Sohn haben und dieser Sohn mittlerweile auch wieder einen Sohn hat und so geht dann die Familiengeschichte weiter.
Julian Augstein, genau. Ihr Sohn.
Ja.
Stelly Augstein, ein Doppelname ohne Bindestrich. Ich habe mich gefragt, wie das kommt. Das war doch bislang im deutschen Namensrecht gar nicht möglich. Die Ampelkoalition, die arbeitet da gerade an der Reform.
Ja, das ist halt mein Künstlername. Und als Künstler kann man sich dann doch so Originalitäten erlauben.
Naja. Gisela Stelly Augstein hat das Schreiben zu ihrem Beruf gemacht in der ersten Hälfte ihres Lebens als Autorin der Wochenzeitung Die Zeit, in der zweiten Hälfte und ja seit nunmehr 30 Jahren als Roman- und Sachbuchautorin. Ihre Themen sind Machtspiele und Intrigen zwischen Männern und Frauen, Familiengeheimnisse, familiäre Prägungen, auch die deutsche Geschichte und immer wieder die Person Rudolf Augstein, mal mehr, mal weniger explizit. Ihr jüngster Roman heißt Der Fang des Tages und entwirft eine Fülle an Dramen rund ums Thema Erben, am Beispiel zweier Familien. Frau Stelly-Augstein, das Thema interessiert Sie ja schon lange. Erben. Warum?
Nun ja, also in meinem Alter ist man schon mal Erbin gewesen, auch schon damit beschäftigt, sein eigenes Erbe zumindest gedanklich zu verteilen. Und aus diesen ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem familiären Umkreis, ich würde mal sagen in meinen drei Familien, meiner Herkunftsfamilie, mein erster Mann, mein zweiter Mann, da haben sich viele Erbschaftsgeschichten ereignet. Dann habe ich eine Freundin, die ist Erbrechtsanwältin, da habe ich auch sehr viel erfahren. Und aus diesem ganzen Spektrum von Auseinandersetzung und wiederum auch Versöhnung und Streit und Konflikten heftigster und weniger heftiger Art, daraus ist dann dieses Buch entstanden. Der Fang des Tages. Der Begriff kommt ja eigentlich aus dem Fischfang. Mhm. Aber hier geht es eben nicht um den Fischfang, sondern hier geht es um einen Fänger. Um jemand, der Fallen stellt, der in einen Hinterhalt lockt, der Beute macht. Und das ist im ersten Teil des Romans ist es vor allen Dingen der älteste Bruder einer Familie mit vier Geschwistern.
Mhm. Auf dem Buchumschlag sehen wir einen Fuchs. Bei Lesungen steht, glaube ich, auch so ein ausgestopftes Tier auf dem Tisch. Steht der Fuchs für das Raubtier, das im Menschen steckt?
Ich würde sagen, der Fuchs geht hier durch dieses Buch in vielfältiger Weise. Er ist auch der schlaue Fuchs. Er ist nicht nur das Raubtier, sondern er weiß auch, sich gegen Übermächte zu schützen. Also man kennt ja die ganzen Fabeln mit dem Fuchs und dem Wolf, dass der Fuchs immer in der Lage war, den Wolf, obwohl der ihn fressen wollte und sehr viel stärker ist, sich dann doch durch seine Schläue in Sicherheit zu bringen.
Mhm. Welche Antworten haben Sie denn gefunden auf die Frage, warum das Erben vor allem innerhalb von Familien so viel Konfliktpotenzial hat?
Da habe ich auch lange gesucht nach Antworten und habe sie bei einem französischen Kulturanthropologen hauptsächlich, er ist aber auch Literaturwissenschaftler, also er ist ein Allround-Genie eigentlich, der heißt René Girard und René Girard hat sich damit sehr beschäftigt mit dem nachahmenden mimetischen Begehren, also die Nachahmung, die einerseits sozusagen unsere Lebensbasis ist, ohne die würden wir ja gar nicht leben können, ist auch gleichzeitig, hat gleichzeitig das Potenzial, unser Überleben Leben in Frage zu stellen, weil durch die Nachahmung, dass wir das haben wollen, was der andere hat, ganz vereinfacht gesagt, ja, entstehen Konflikte, die sich so steigern können, ja, bis zum Mord. Und wenn man das jetzt mal überträgt aus dem Mikrokosmos Familie auf den Makrokosmos, dann sieht man ja, dass es eben auch in mörderische Kriege ausarten kann. Ja.
Ja. Das Schreiben ist, das merkt man, haben Sie eben auch selber so beschrieben, ist, glaube ich, aber generell bei Ihnen ein Prinzip, ist immer auch ein Aufarbeiten Ihrer eigenen Erfahrungen, gepaart eben mit gründlicher Recherche. Die Form des Romans gibt Ihnen jetzt aber die Freiheit, das, bleiben wir dabei, Raubtierhafte in den Figuren wirklich bis ins Groteske zu überzeichnen. Also manchmal sieht man geradezu Fratzen vor sich, aber auch so eine Art Pokerface. Anscheinend hat Ihnen das großen Spaß gemacht, einige der Protagonisten auch ja geradezu zu karikieren, oder?
Ja, also das Schöne an der Literatur und am Schreiben ist ja, dass man sich nicht unbedingt an die Fakten halten muss, sondern wirklich nicht nur die Fantasie, sondern auch die Übersteigerung zu nutzen, um etwas sichtbarer zu machen. Ich meine, als Kind ist ja alles das, was man erlebt, in einer unglaublichen Übersteigerung da. Das Drama, der Schrecken, die Schönheit, die Leidenschaften, die Stille, alles ist sehr extrem vorhanden. Und ich glaube, dass mein, wenn man das so sagen kann, mein innerer Kamerastandort, also mein innerer Blick nach außen immer noch von diesem Mysterium der Kindheit, des extremen Wahrnehmens immer noch geprägt ist und dann beim Schreiben und beim Gucken in die Welt immer noch präsent ist. Dann kommt natürlich die Logik, der Verstand dazu, der dann eine Ordnung schafft. Das ist dann sozusagen eine Art Vermittler zwischen innen und außen.
Schimmert schon durch, dass Sie nicht nur Soziologie, sondern eben auch Psychologie studiert haben.
Ja. Ja.
Gibt es denn in dem Buch eine Figur, der Sie sich selbst besonders nahe fühlen, jetzt was das Thema Erben angeht und diese ganzen Konflikte, die da dranhängen?
Nein, das kann ich so nicht sagen. Ich bin ja doch die Erzählerin dieser Geschichten. Ich bin natürlich als Erzählerin und als jemand, der mit diesen Personen sich ja dann doch verbindet, auch mit, sagen wir mal, dem schlimmen Alex sozusagen, ja.
Der raffgierig die große Villa erben will und die Schweizer Kunden schon mal in Sicherheit gebracht hat.
Ja, genau. Aber er ist eben auch, und das ist eben auch etwas, was für mich immer ganz wichtig ist, nicht nur die Täterseite zu sehen, sondern auch die Opferseite des Täters, wie auch natürlich das Opfer irgendwo auch immer eine Täterseite hat. Und diese Komplexität, die ist in den Figuren da. Es ist auch nicht zufällig, dass eben diese Familie Escher diesen Namen Escher hat, weil es gibt einen holländischen Maler, einen genialen Zeichner, Cornelius Escher, der labyrinthische, unauflösbare Labyrinthe gezeichnet hat.
Ja, ja.
Und ja, und das ist so ein bisschen die Gefühlsgrundlage dieser Familie, dass da etwas Labyrinthisches wirkt. Und auf der anderen Seite hat aber auch dieser Cornelius Escher Metamorphosen gezeichnet. Das heißt, das eine hat auch immer die Seite von etwas anderem. Also der Täter hat auch immer eine Opferseite oder das Opfer auch eine Täterseite, wie ich schon sagte. Ja. Also der Name Escher ist nicht ganz zufällig gewählt.
Nicht jeder, der auf eine Erbschaft scharf ist, kommt auf seine Kosten. Ein Zitat von Willy Brandt, das steht auf der Rückseite des Buchs. Sie haben Willy Brandt ja persönlich kennengelernt. Wie sind Sie denn jetzt wieder auf dieses Zitat gekommen?
Ja, das war ein Glücksfall sozusagen. Wir haben überlegt, wie können wir einen Satz finden, der das alles sozusagen zusammenbringt. Und dann haben wir das Zitat von Willy Brandt gefunden. Und da bin ich auch sehr froh darüber, weil auch die Begegnung mit Willy Brandt natürlich eine sehr außergewöhnliche war.
In welchem Rahmen war das?
Das war natürlich im Rahmen meines ersten Mannes, Rudolf Augstein, der Willy Brandt sehr nahe war und wir auch öfter mit der Familie Brandt zusammen waren, aber natürlich auch auf der Wahlreise diese Interviews, dann Spiegelinterviews stattfanden.
Da haben Sie ihn begleitet, ja?
Na, begleitet kann man nicht sagen, aber ich habe meinen Mann begleitet, ja. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ich habe meinen Mann begleitet, ja.
Gisela Stelly-Augstein ist also auch eine interessante Zeitzeugin der bundesrepublikanischen Geschichte. Jahrgang 1942 ist sie, aufgewachsen in Berlin als Tochter eines Seidenfabrikanten. Große Villa im Grunewald, Frau Stelly-Augstein, wie die, um die es in dem Erbschaftsstreit im neuen Roman geht?
Na, zuerst haben wir im Westend gewohnt. Das ist in der Nähe des Olympiastadions, was für uns Kinder natürlich wunderbar war, weil dort konnte man in den Schwimmbädern schwimmen und es war nahe und es war eine unglaubliche Architektur natürlich, unglaublich beeindruckend. Dann sind meine Eltern eben in den Grunewald gezogen und das war keine große Villa, es war eine kleine Villa, eine hübsche kleine Villa direkt am Rand des Grunewalds. Und ja, da war ich dann zu Hause und habe natürlich, kenne ich die Gegend sehr, sehr, sehr gut. Der Roman spielt aber nicht jetzt, um mal auf den Roman noch einzugehen, am Grunewaldsee, sondern am Hundekehlesee.
Ja.
Das ist sozusagen einer von diesen kleinen Seen in der Grunewaldlandschaft. Ja, wie ich da zum Journalismus gekommen bin oder überhaupt zum Schreiben, ja, da muss ich wirklich auf ein wirklich sehr prägendes Ereignis zurückgehen in der Schule. Also wir wurden eines Morgens, ich war glaube ich 13, 14, alle Klassen eben der oberen Stufe wurden dann eben in die Aula gebeten. Es wurde uns kein Wort gesagt und dann ging Licht aus, Vorhang auf und es wurde gezeigt, der Film Bei Nacht und Nebel von Alain Resnais, und das ist ein Film über die Öffnung der Konzentrationslager 1945.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, ich bin ohnmächtig geworden, weil das war einfach zu viel. Ist weiterhin viel zu viel. Und es war aber dahingehend eben ein prägendes, sehr prägendes Ereignis, weil ich bin nicht nur ohnmächtig geworden, sondern ich habe mich dann auch wirklich ohnmächtig gefühlt. Sehr, sehr lange. Das war sehr traumatisch. Und aus diesem Ohnmachtsgefühl heraus, weil Ohnmacht ist für einen Menschen was ganz, ganz Schlimmes, weil er ihn ja sozusagen lähmt. Und aus dieser Lähmung bin ich sozusagen rausgekommen, dadurch, dass es in mir eine ganz starke Kraft gab, die sagte, also warum, wieso, weshalb, das muss ich irgendwie rausfinden. Sicherlich habe ich mich als Teil einer Gesellschaft gefühlt zu der Zeit und auch einer Jugend gefühlt, die dafür verantwortlich ist und die jetzt irgendwie rausfinden muss, wieso sowas geschehen konnte und wie es zu verhindern ist. Also das war ein prägender Ansatz in meinem Leben.
Ja, und dann haben Sie eben tatsächlich als 14-Jährige ein Praktikum beim Berliner Tagesspiegel gemacht in der Lokalredaktion und konnten anfangen, ja, dieses Handwerk zu lernen, die ganzen W-Fragen zu stellen. Wer, was, wieso, weshalb, warum.
Ja, ja.
Haben aber nicht Publizistik studiert oder Germanistik, sondern, habe es schon gesagt, Soziologie und Psychologie, und während des Studiums dann 3 Monate ein Praktikum gemacht bei der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg. Daraus entwickelte sich eine viele Jahre lange freie Arbeit als Autorin. Wofür stand Die Zeit damals in den späten 60er und 70er Jahren?
Ja, Die Zeit stand für Vertrauen, für etwas, was die Demokratie festigt, wo ganz neu gedacht wurde, wo das Intellektuelle auf allen Ebenen im Vordergrund stand, aber eben auch die Recherche und die Verantwortung.
Als Sie dort anfingen, war noch Marion Gräfin Dönhoff Chefredakteurin. 1972 folgte dann Theo Sommer. Wer waren Ihre Vorbilder?
Ich muss Ihnen sagen, ich hatte jetzt eigentlich keine Vorbilder, sondern ich kam aus Berlin. Ich war recht jung. Ich brachte sozusagen aus meiner Sicht, man ist ja mit 20 sehr überheblich oder denkt, dass man wirklich mehr weiß als der Rest der Welt, zumindest die Älteren. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in meine Themen, die ich dann in die Zeit brachte, etwas Neues in die Zeit brachte, was bisher nicht da war, weil es sozusagen der Geist der Jugend war, die anders guckte, die anders ausgebildet war. Ich meine, in Deutschland gab es ja Soziologie, wurde ja importiert aus Amerika, also USA, und vieles eben auch aus anderen Ländern, weil Deutschland natürlich durch die Nazi-Zeit völlig abgeschnitten war von einer wirklichen Entwicklung, geistigen Entwicklung. Ja, und so war das bei der Zeit, kam ich eben mit Themen, die neu waren.
Was waren das für Themen?
Es war einmal gesellschaftspolitische Themen, dann waren es, sagen wir mal, so Populärkultur, wie so, ich habe eben einen Text geschrieben über Superman und Batman, und das hat es in der Zeit davor nicht gegeben, und auch über die Entenfamilie, also Entenhausen, eben als Spiegelbild gesellschaftlicher Zustände und sozusagen Mythen des Alltags. Das war ein Thema von mir. Ich habe auch über Werbung geschrieben und was Werbung alles trägt und mitbringt. Und dann habe ich gesellschaftspolitisch eben eine Serie relativ früh geschrieben, als ich bei der Zeit war. Da ging es im Wesentlichen um Wohlstand und Armut in der Bundesrepublik und hat eben verschiedene Aspekte angeguckt, von Wohnen, von Leben, von Arbeit, von Renten, von den ganzen Zuständen in einer Gesellschaft, wie sie sich eben mikrokosmisch eben in Familien und dann wieder makroskopisch in der Gesellschaft abbilden.
Ja,
und
Themen, die uns bis heute beschäftigen. Ne?
Ich denke schon, ja. Also ich bin auch unlängst gebeten worden, aus diesen Texten, die ich dann nochmal erweitert habe zum Thema Bauen, Wohnen im Zusammenhang mit einem Wohnprojekt hier in Hamburg, das eben genossenschaftlich entwickelt werden sollte, aus diesen Texten vorzulesen.
Ja. Anfangs waren Sie ja noch eine der wenigen Frauen in der Zeitredaktion. Wie spiegelte sich der männlich geprägte Blick damals noch in der Zeitung? Was fiel Ihnen da auf?
Ja, wissen Sie, das Verrückte war, das erste Kompliment, was ich bekam, war, dass ich ja schreiben würde, wie Männer schreiben, ja, und das war als Kompliment gemeint, ja. Also das wäre ja heute undenkbar. Ja. Also von daher war die männliche Dominanz extrem natürlich, und die Gräfin Dönhoff war zwar die Chefredakteurin und hat sicherlich auch einen etwas anderen Ton dort reingebracht, aber das war, würde ich sagen, marginal, ja.
Gab es denn auch Themen, über die Sie gern geschrieben hätten, aber die Sie dann nicht durchsetzen konnten, wofür die Zeit noch nicht bereit war?
Naja, ich hatte mehrfach bei der Zeit, bin ich angeeckt mit Themen, und es gab dann auch immer Diskussionen, ob das überhaupt noch geht mit mir oder nicht. Und das waren dann so Themen, die, ich hatte einen Text geschrieben, Die Frau als Ware, wo es um Werbung ging, und da gab es eben über ein Waschmittel oder Putzmittel, und dann hieß es 3 Spritze ins Becken und die Hausfrau ist glücklich. Das habe ich also zum Anlass genommen, darüber zu schreiben, und das war irgendwie wohl ein Zacken zu viel für die Zeit. Das war erstmal ein Diskussionspunkt, ja.
Als Gisela Stelli Ende der 60er Jahre bei der Zeit angefangen hat, da war die Wochenzeitung im selben Gebäude untergebracht wie der Spiegel. Das hatte entscheidende Folgen. Gisela Stelli Augstein hat die Geschichte schon mehrfach öffentlich erzählt, aber ich möchte Sie trotzdem bitten, die Frage nochmal zu beantworten. Wie haben Sie Rudolf Augstein kennengelernt?
Ja, das war wirklich ein unglaublicher Zufall, und es hätte nur Minuten dazwischen gelegen, dann hätte ich ihn nicht kennengelernt. Also ich war den ersten oder zweiten Tag in der Redaktion und hatte wahrscheinlich vor Aufregung oder was auch immer wahnsinnige Zahnschmerzen an meinem Weisheitszahn. Und mein Chef schob mir immer einen Cognac rüber und sagte, trinken Sie den, dann geht's weg. Es wurde aber schlimmer, ich wurde betrunkener und irgendwann war es so, dass ich ihn gebeten habe, mir doch einen Zahnarzt irgendwie zu suchen, der möglichst in der Nähe ist. Das hat er dann gemacht und ich bin dann zum Fahrstuhl, ich will nicht sagen gewankt, aber schon sehr benommen von den Schmerzen, von dem Cognac und so weiter. Und dann ist er statt nach unten nach oben gefahren und eins stieg eben ein Mann mit Anzug, Krawatte, also sehr honorig und hatte einen Stab in der Hand, was überhaupt nicht passte. Dieser Stab war umwickelt mit sehr bunten Wollfäden, ein Schamanenstab aus Brasilien, den hätte er gerade geschenkt bekommen. Ja, und dann fragte mich dieser Mann, ob er mich irgendwo hinbringen könnte. Ich habe gesagt, ich muss zum Zahnarzt, ich kenne mich hier zwar überhaupt nicht aus, aber das muss hier um die Ecke sein. Und dann habe ich gesagt, ich kann Sie da ja eben mal hinfahren. Also ein Auto stünde gleich um die Ecke herum und so. Und da stand dann so ein Cadillac, auf den er tatsächlich zuging und dann auch die Tür öffnete. Und dann habe ich gedacht, nee, also da kann ich nicht einsteigen. Das kann nur ein Mafia-Boss von der Reeperbahn sein. Also das mache ich auf gar keinen Fall. Ja. Und habe dann auch gesagt, also ich kann hier leider nicht einsteigen, ich kenne sie nicht. Also irgendwie so eine Ausrede. Und was ja auch wahr war. Und dann sagte eben dieser Mann, ja, er kennt mich auch nicht. Naja, dann haben wir uns vorgestellt und dann, ja, von dem Moment an stellte sich noch raus, dass ich bei der Tochter unserer Nachbarin wohnte, die für den Spiegel fotografierte. Naja, und dann war einfach plötzlich eine Vertrautheit da. Ja, und von dem Moment an sind wir nicht wieder auseinandergegangen, mehr oder weniger, sagen wir mal so, ja.
Sie waren Anfang 20, er 18 Jahre älter und bereits dreimal verheiratet. Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor. Als junge Journalistin, noch neu bei der Zeit und dann gleich eine Beziehung mit einem der prägendsten Journalisten der Bundesrepublik, dem Chefredakteur des Spiegel, dem Gründer. Das hätte ein Vorteil sein können, aber es hätte auch ein Nachteil sein können. Also Neid und Konkurrenz ist Journalisten und Medienhäusern ja nicht fremd. Wie haben Sie das erlebt?
Das habe ich erstmal sehr dramatisch erlebt, dahingehend, dass in der Zeit tatsächlich diskutiert wurde, ob ich in der Zeit bleiben könnte, wenn ich mit Rudolf Augstein zusammenlebe. Ja, das hat mich sehr bedrückt, weil ich wirklich jemand war, der jetzt in seinem Beruf anfing und unbedingt in diesem Beruf leidenschaftlich weitermachen wollte und jetzt nicht in irgend so eine komische Situation kommen wollte durch ein Leben mit dem Mann, den ich liebte. Das war wirklich eine Zerreißprobe, die sich Gott sei Dank für mich zum Guten gewendet hat, weil eben in der Zeit doch ich sehr viele Fürsprecher hatte, die sagten, nee, also die wollen wir jetzt hier schon behalten. Ja.
Mhm. So. Aber anscheinend gab es eben von anderen Seiten Bedenken, dass Sie da interner an Augstein weitergeben könnten, dass Sie exklusive Themen und Recherchen ausplaudern?
Ja, ich habe keine Ahnung, was für ein Unsinn das war, weil das hätte ja jeder gekonnt quasi. Ja.
Wie war denn das journalistische Konkurrenzverhältnis innerhalb der Beziehung zu Rudolf Augstein? Also da gab es ja wohl schon ein gewisses Kräftemessen. Jetzt zum Beispiel diese Geschichte der Rezension von Klaus Teweleits legendärem Buch Männerfantasien. Er soll ihre Rezension für die Zeit so gut gefunden haben, dass er selbst für den Spiegel dagegen quasi angeschrieben hat. War das so?
Ja, das war sehr lustig, weil ich dieses Buch eben auf dem Nachttisch, also das war noch nicht im Druck, sondern das war ein Vorexemplar, Vorausexemplar, auf dem Nachttisch von meinem Mann liegen sah, der sich dafür irgendwie lange gar nicht interessierte und ich das dann mal in die Hand nahm und es durchblätterte und sofort gesehen habe, das ist mein Buch, weil es ging dort um eine völlig neue Sicht auf den Nationalsozialismus und auf den sozusagen soldatischen Mann. Ich habe dann sofort bei der Zeit angerufen und gesagt, also das muss ich unbedingt besprechen. Dann sagten die, ja, nee, das haben wir aber leider schon vergeben an Barzon Brock. Und dann habe ich gesagt, naja gut, aber schließlich Männerfantasien, das ist doch etwas, was danach ruft, wenn nicht gar schreit, dass es von einer Frau besprochen wird auch. Ja. Ja. Und dann hatte die Zeit sich entschieden, also beide Rezensionen gleichzeitig rauszubringen. Das heißt, ich musste mich wahnsinnig schnell in dieses Ganze einlesen und durchlesen und einarbeiten, weil es gab schon einen festen Termin. Mhm. Habe dann über Nacht gelesen, gelesen, über Nacht geschrieben, geschrieben, also mehrfach hintereinander. Und irgendwann war ich dann Gott sei Dank fertig und habe dann meinem Mann gesagt, bitte lies es nochmal durch und weck mich um 12, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist es jetzt gut oder ist es nicht gut. Und dann hat er mich um 12 geweckt und hat gesagt, also jetzt schreibst du schon besser als ich, das geht doch nicht. Das war ein wahnsinniges Kompliment. Das hat aber dazu geführt, dass er sich sofort auf die Socken gemacht hat und geradezu konkurrierend jetzt dieses Buch vor mir im Spiegel besprechen wollte. Er hat es nicht geschafft, aber diese kleinen Konkurrenzspiele gab es öfter zwischen uns, was sich natürlich niemand vorstellen kann, weil Rudolf Augstein, der große, wirklich Held der Bundesrepublik, der den Spiegel und die Demokratie und alles das auf den Weg gebracht hat, und ich das mehr oder weniger unbeschriebene Blatt, ja. Aber ich muss Ihnen sagen, mir hat dieses kleine Konkurrenzspiel auch Spaß gemacht.
Ihre Rezension erschien also vor seiner, dafür hat er über 8 Seiten geschrieben und wird bis heute zitiert, wenn es um Rezensionen dieses Buches von Klaus Teweleit geht. Er gilt als der Entdecker des Buches. Hat Sie das nicht gewurmt?
Das ärgert mich bis heute, muss ich Ihnen wirklich sagen, weil das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber ich fand meine Rezension sehr viel besser als seine, weil ich finde, sie geht auf das Wesentliche ein und auf das Neue. Aber trotzdem wird immer Rudolf Augstein, und wenn es jetzt eine französische Ausgabe von dem Buch gibt, dann wird auch jemand eingeladen und sofort wird gesagt, Rudolf Augstein, der Entdecker und Erfinder. Das ärgert mich schon.
Rudolf Augstein, gestern vor 100 Jahren geboren, 5. November 1923, am 7. November 2002 gestorben. Er hat den Spiegel gegründet 1947, war bis zu seinem Tod dessen Herausgeber. Was haben Sie, Frau Stelly-Augstein, von Rudolf Augstein gelernt? Und umgekehrt, können Sie sagen, was er von Ihnen gelernt hat?
Ja, also das Problem ist so ein bisschen, dass man von einem Genie, und Rudolf Augstein war ein Genie, nicht wirklich was lernen kann, weil man kann Genialität nicht lernen. Also Rudolf Augstein war in der Lage, wirklich wie aus der Luft die komplexesten Zusammenhänge zusammenzufassen, zu sehen und in einer großen Einfachheit vermitteln zu können. Das kann man nicht lernen. So jemanden wünscht man sich im Moment sehr, sehr stark. Also ich wünsche mir im Moment
jetzt in der heutigen Zeit.
Ja, jetzt in dieser Situation, wo wir in einer so komplexen Entwicklung auf allen möglichen Ebenen sind, da irgendwie eine Einsicht, dass es etwas Formuliertes darüber gibt, was alles passiert jetzt gerade. Ja.
Was hat er von Ihnen gelernt?
Ja, das Lustige war, dass Rudolf Augstein wirklich sehr, sehr neugierig war auf meine Generation.
Er hatte sein Volontariat noch unter den Nazis gemacht.
Genau, genau. Und er hat nicht studieren können. Er ist in den Krieg gekommen, sehr früh und sehr schmerzvoll und auch natürlich traumatisiert. Das alles habe ich in dieser Weise und meine Generation ja Gott sei Dank nicht erlebt. Also wir hatten die Möglichkeit der Freiheit, alles Mögliche zu lesen, zu erfahren, was in Frankreich, in Amerika, vor allen Dingen natürlich in den Sozialwissenschaften, in der Literatur, was alles ja in der Zwischenzeit passiert ist, Psychoanalyse, alle dieses wirklich Neue, das hat ihn auch sehr neugierig gemacht. Natürlich kannte er das auch mittlerweile alles, aber nicht eben aus meiner Sicht. Mhm. Und meine Sicht hat ihn schon sehr interessiert, weil meine Sicht natürlich auch wiederum meine Generation war. Ja.
Sie waren auch nach der Trennung von Rudolf Augstein eng mit ihm verbunden. Aber was Sie wohl beide nicht wussten, war, dass der Journalist Jakob Augstein 2009 öffentlich machen würde, dass nicht Rudolf Augstein sein leiblicher Vater sei, sondern der Schriftsteller Martin Walser. Ich möchte, und das können wir jetzt hier in diesem Rahmen auch nicht, diese gesamte Vaterschaftsgeschichte nochmal aufrollen. Aber ich möchte Sie doch fragen, was dieses Familiengeheimnis mit Ihnen gemacht hat.
Dazu muss ich erst mal sagen, dass wir, mein Sohn und ich und auch meine Schwiegertochter, mein Enkel war natürlich noch viel zu klein, das aus der Zeitung erfahren haben. Und daran kann man ja schon sehen, wie sich Jakob entfernt hat von der Familie Augstein. Das war für uns wirklich ein Schock. dieses etwas aus der Zeitung erfahren, was man doch eigentlich hätte innerhalb der Familie besprechen müssen. Ja. Dann diese ganzen Geschichten, die dann geschrieben wurden, ohne recherchiert zu sein. Diese Beschädigung letzten Endes von Rudolf Augstein, weil aus dem, was eben veröffentlicht wurde, herausgelesen wurde, dass er das ja immer gewusst hat, aber seiner Familie nicht gesagt hat. Ja, also lebenslang von meinem Mann quasi belogen worden zu sein, unser Sohn belogen worden von seinem Vater lebenslang, das ist eine Beschädigung von Rudolf Augstein wohlgemerkt. Die wiegt sehr schwer für mich, für uns, für seine Familie, auch für meinen Enkel natürlich. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Beobachtung dieses Konflikts auch in das neue Buch eingeflossen ist.
Ja, das kann ich so sagen.
Die Schriftstellerin Gisela Stelly-Augstein ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und wir haben schon über ihre Laufbahn als Journalistin und Buchautorin gesprochen, über ihre Ehe mit dem Spiegelgründer Rudolf Augstein, aber noch nicht über die Filmemacherin Gisela Stelly. In den 70er und 80er Jahren sind 2 Spielfilme und 4 Dokumentarfilme entstanden. Manchmal hat sie die Genres auch gemixt, zum Beispiel in dem Film Büromänner. Ein Interviewfilm ist das, der die Gesetze der männlich geprägten Arbeitswelt hinterfragt.
Die Motivation im Beruf vorwärts zu kommen ist eine vollkommen natürliche, für jeden Mann innewohnende Neigung nach Anerkennung, nach Status.
Wenn Sie Ihre Leistung nicht bringen, steht zu 90% ein Mann hinter Ihnen, der dann Ihre Stelle einnehmen wird. Das heißt, Sie müssen Ihre Ellbogen benutzen, mehr oder weniger stark.
Es wird verlangt, ihre Gefühle weitgehend zu beherrschen. Man darf quasi keine Gefühle mehr haben oder aber nur die Andeutung eines Gefühls nehmen. Enttäuschung, Verzweiflung, all dies gibt es nicht.
Ein Mensch, der etwas in dieser Gesellschaft werden will, muss sehr aggressiv sein.
Autoritätsverlust, Ansehensverlust kann natürlich karriereschädlich sein.
Büromänner, ein früher Film von Gisela Stelly, auch 50 Jahre später immer noch aktuell, finde ich. Für die damalige Zeit war das ganz schön radikal, oder?
Das war sehr radikal und es war auch so, dass der Film erstmal drohte, dass er gar nicht abgenommen wird. Ja, der Auftraggeber dieses Films, das war vom SDR, hatte gewechselt und es war ein neuer Redaktionsleiter da und der war völlig konsterniert und hat sich wahnsinnig aufgeregt, ist aber dann dreimal um den Schneidetisch bei der Abnahme um den Schneidetisch rumgerast, kann man sagen. Und dann hat er da Halt gemacht und hat gesagt, naja, man kann da ja einfach gar nichts ändern, also muss er jetzt so gesendet werden, ja. Weil der Film ist formal ganz durchgearbeitet, kann man so sagen. Und man konnte da nicht jetzt irgendwas rausschneiden oder wegnehmen. Also das ging einfach nicht.
Wie sind Sie denn überhaupt zum Filmemachen gekommen?
Ja, das ist auch wieder eine lustige Geschichte. Ich bekam einen Brief von Herrn Merseburger, der damals beim Fernsehen in der ARD, also in Hamburg, Programmleiter war. Er hätte dieses Treatment bekommen von mir und Herrn Gmelin, den ich auch nicht kannte, und wäre sehr interessiert an diesem Film. Also es gab einen Mann, der war Filmemacher, der war auch im Fernsehen unterwegs, der kam von der Berliner Filmhochschule und der verstand sich, wie er mir dann sagte, als ich ihn dann kennenlernte. Er sei Emanzipist und er hätte meine Artikel gelesen und er sei der Meinung, ich müsste Filme machen und deswegen hätte er dieses Treatment geschrieben und an Herrn Merseburger geschickt und gesagt, er würde gerne den Film mit mir zusammen machen, aber er will den Film überhaupt nicht mit mir zusammen machen, ich soll den alleine machen. So fing alles an und dann habe ich tatsächlich diesen Film gemacht. Die Zelle hieß der Film und dann wurde mir Stefan Aust als Realisator zur Seite gestellt, weil ich ja keine Ahnung hatte.
Stefan Aust, späterer Spiegel-Chefredakteur. Ja. Ich habe den Eindruck, bei Ihnen laufen die Fäden irgendwie alle zusammen.
Ja, es passieren viele Zufälle, die dann große Folgen haben. Ja.
Das war ein Film, der beruhte auch auf Recherchen zu Wohnformen in einer Großstadt, Mustersiedlung, insbesondere den Bedingungen, unter denen die Frauen da leben.
Ja, Es gab ja damals den Ausdruck grüne Witwe, glaube ich, oder so ähnlich. Also das waren die Frauen, die in der Vorstadt lebten, in diesen Satellitenstädten, die eben als Ganzes geplant und gleich auf die grüne Wiese gesetzt wurden. Und dieses Modell, was wir uns da erstmal anguckten, war eben so eine Idee einer klassenlosen Gesellschaft. Es sollten also verschiedene Formen wie Reihenhaus, Einzelhaus, Hochhaus und so weiter zusammen existieren, sodass eben alle Klassenschichten der Gesellschaft, Klassen sagte man ja nicht mehr, Schichten der Gesellschaft zusammenleben und eben eine Gemeinschaft bilden können. Das war die Idee, ja. Und wir haben dann eben versucht, Gegenmodelle zu finden, haben wir in Köln gefunden. Dort gab es eben eine Genossenschaft, die sich gegründet hatte von 60 Leuten, die zusammen ein großes Gebäude bauen wollten, wo eben Leben und Arbeiten nicht getrennt ist und wo man Wohnungen verändern kann. Also ein sehr zukunftsweisendes Projekt.
Nach diesen Dokumentarfilmen haben Sie dann auch Lust auf Spielfilme bekommen. Ganz schön mutig als Autodidaktin. Wie sind Sie da vorgegangen? Also waren das alles Low-Budget-Produktionen oder wie haben Sie die Filme tatsächlich auch finanziert bekommen?
Ja, es gab beim Fernsehen das kleine Fernsehspiel im ZDF. Ich glaube, es gibt es immer noch. Da habe ich dann ein Drehbuch eingereicht und dieses Drehbuch wurde dann auch angenommen, sodass ich diesen Film machen konnte. Das war Liebe und Abenteuer. Ich hatte natürlich unter Gisela Stelli eingereicht, wie ich ja alles immer gemacht habe, weil wenn der Name Augstein fiel, dann brachen schon irgendwelche Welten zusammen. Und als dann im Nachhinein eben der Redakteur erfuhr, dass mein Mann Rudolf Augstein war, hat er auch einen ziemlichen Schreck bekommen. Aber da hatte ich schon den Vertrag, dass ich diesen Film machen konnte. Und so begann eigentlich meine relativ kurze Zeit als Filmregisseurin, Drehbuch und Regie von Spielfilmen.
Ja, schief ging es dann nämlich beim dritten Spielfilm, einem Krimi-Format, in dem es um Genmanipulation in Australien gehen sollte. Was war da schiefgelaufen?
Es war also eine deutsch-australische Koproduktion und ein Teil sollte nur in Australien, weil in Australien war Genmanipulation eben im öffentlichen Raum erlaubt. Das war in Europa verboten. Schiefgegangen ist das gar nicht jetzt inhaltlich etwas, sondern es gab so viele Unfälle im Vorfeld, so viele Unglücke, so viel Ausbruch von Krankheit und ich weiß nicht was allem. Ich war am Ende meiner Nerven, muss ich sagen, und habe das Projekt aufgegeben und wusste aber auch in dem Moment, wo ich es aufgebe, dass das dann auch das Ende meines Filmemachens sein würde, wenn man so ein großes Projekt dann, wenn das scheitert, das ist kein gutes Omen für weitere Projekte. Und dann ist aber auch aus diesem Scheitern, das erstmal für mich sehr existenziell war, ist dann mein erster Roman daraus entstanden. Nicht unbedingt vom Thema her, aber er ist einfach daraus wirklich wie Phönix aus der Asche, ist er aus diesem Zusammenbruch entstanden. Und darüber bin ich auch sehr, sehr froh, weil ich dann festgestellt habe, dass das Schreiben doch die für mich genau richtige Art und Weise ist, was in die Welt zu bringen.
Gisela Stähli-Augstein ist auch bei Instagram ganz schön aktiv, promotet dort ihre Bücher, zeigt sich mit Schauspielern wie Wolfram Koch und Hannelore Hoger, die ihre Bücher vorlesen. Und man findet dort die Ankündigung der Veranstaltung morgen Abend im Presseclub Frankfurt zum 100. Geburtstag von Rudolf Augstein. Auch auf Instagram kann man also einiges erfahren über Gisela Stähli-Augstein. Vielen Dank für all das, was Sie uns in dieser Stunde erzählt haben.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.